Ich wünsche euch alle einen wunderschönen guten Morgen hier jetzt zum Osterfest. Und Andreas hat uns ja so schöne Bilder laufen lassen im Hintergrund, während ihr hoffentlich jetzt gut euch gestärkt habt und gegessen hattet. Genau, und da standen ja auf der Straße so verschiedene Dinge drauf. Ich kann mich auch noch gut erinnern, wie das in Schöneich war. Da gab es auch einige solche Schriftzüge. Zum Teil stand drauf, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, so der Klassiker. Und irgendwann habe ich gesagt, wir schreiben auch was drauf. Und mir war das so wichtig und das verkörpert für mich eben auch die Auferstehung. Weil was habe ich damit zu tun, wenn irgendwo mal Jesus auferstanden ist, wieder in der Welt ist oder nicht, dass der Herr für uns lebt. Jesus lebt für dich. Jesus lebt für dich und lebt für mich. Und ich denke, das ist wirklich so diese Auferstehungsbotschaft, die unseren Alltag prägt, wo wir Jesus kennenlernen. Das Leben siegt über den Tod, das Leben siegt über Krankheit, Leid, Not, all die Dinge. Das verkörpert Jesus letztlich. Wenn er für dich lebt, wenn er für mich lebt, dann heißt es, in allem hat das nicht das letzte Wort, sondern da ist jemand, der für dich Leben hat, Lebensfreude, Liebe in einer Welt, die vielleicht ganz anders aussieht. Der Klassiker ist eben das, der Herr ist auferstanden. Und dann antworten alle, er ist wahrhaftig auferstanden. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, gerade in dieser Zeit jetzt von Corona, wo eine Krisenzeit ist, wo viel auch Druck da ist, wo vielleicht Sorge da sind, wie es mit dem Job aussieht, wo auch sonst Angst vor Krankheit da ist, wo Isolation da ist, all die Dinge, wo einen eigentlich eher leiden lässt. Ja, wo lebt da Jesus denn wirklich für mich? Im Moment finde ich ihn nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Botschaft anfangen soll. Der Herr ist auferstanden, gerade in dieser Zeit. Und mir hat es geholfen, als ich mich mit dem ersten Osterfest beschäftigt habe und mit den ersten Zeugen, die da in Erscheinung treten in der biblischen Geschichte, was denn dort wirklich die erste Botschaft war, die diese Frauen dann gehört haben, weil das waren wirklich die ersten Zeuge der Auferstehung. Und da war das folgende Botschaft: Er ist nicht hier. Das war eigentlich der Anfang der Botschaft, wo die Engel am leeren Grab den Frauen verkündigt haben. Er ist nicht hier, und dann kommt, er ist auferstanden. Und ich glaube, dieses Er ist nicht hier, da möchte ich mit euch ein paar Gedanken dazu teilen, was das bedeutet und wie wichtig das letztlich ist, auch für dieses Er ist auferstanden. Das gehört da dazu. Das leere Grab, das ist das Erste und das, was wirklich in alle Evangelien vorkommt, das erste Zeugnis letztlich der Auferstehung ist das leere Grab. Und das ist das, er ist nicht hier. Die Frau findet den Leichnam nicht, Jesu. Haben sich aufgemacht mit Öl, wollten ihm nochmal eine Liebesgeste bringen, ihn salben, und kommen dann an das Grab und findet es nicht. Die Erfahrung, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, geht mit diesem Er ist nicht hier Erfahrung einher. Weil das war auch nicht eine tolle Erfahrung für die Frau, wie wir sehen werdet, dass sie Jesus da eben nicht gefunden haben. Wie sah das für die Frau denn konkret an, diese Erfahrung, er ist nicht da? Die geht nämlich noch weit, bevor sie überhaupt am Grab sind, ist das eigentlich das relevante Thema. Er ist nicht da, dort war es vielleicht eher, er ist nicht mehr da. Und das hat damit zu tun mit Unglaube. Das ist eine Erfahrung des Unglaubens letztlich. Er ist nicht mehr da. Und das erleben die Frauen. Und die Frauen machen sich auf, nicht aus Neugier, dass der Herr, dass sie jetzt womöglich Zeuge der Auferstehung werdet. Jesus hat es nicht gesagt. Er hat gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und jetzt kommt, sie haben es nicht geglaubt. Sie waren voller Liebe zu ihrem Herrn, zu dem Mensch, der da gestorben ist, gelitten hat und haben sich deshalb aufgemacht mit diesem Salböl. Aber das war der Grund, sie wollten ihm nochmal ölen. Das war nicht der Grund, weil sie vielleicht irgendwie doch gedacht haben, er könnte ja wirklich auferstanden sein und jetzt wollen wir auch am dritten Tag gucken. Das war nicht ihre Motivation. Und so gehen sie diesen Weg im Unglaube letztlich, auch wenn viel Liebe auch noch eine Rolle gespielt hat, gehen sie den Weg und sie machen sich natürlich auch Gedanken auf diesem Weg. Da kommen plötzlich Sorgen ins Spiel. Wer wird uns den Stein wegschleppen da oder wegschaffen vor dem Grab? Auch das ist etwas, was mit Unglaube zu tun hat. Und es hat auch mit Unglaube zu tun, dass er überhaupt auch salbet, weil das war auch was, was Jesus schon im Vorfeld gesagt hat. Da kommt eine Sünderin und Jesus lässt sie an sich heran und die schüttet ihm Öl übers Haupt und er sagt, das ist zu meinem Begräbnis passiert, weil er genau gewusst hat, es wird keine Salbung mehr geben. Aber für die Frau war das in diesem, er ist nicht mehr da, gar nicht greifbar. Und so gehen sie eben in diesem Unglaube und trotzdem voller Liebe zu ihrem Herrn machen sie sich auf den Weg zu dem leeren Grab. Es ist eben eine Erfahrung der Sorgen dann auch. Hab schon gesagt, sie überlegen sich unterwegs, wer schafft uns diesen Stein weg? Früher, wo Jesus noch da war, haben sie sich vielleicht gedacht, ja, da war es klar, der war für Wunder zuständig. Der hat das Unmögliche geschaffen, aber jetzt ist er eben nicht mehr da. Vielleicht haben sie sich überlegt, vielleicht kriegen sie ja die Soldaten rum, dass sie ihnen helfen, zumindest für die Liebestat, den Stein wegzuschaffen. Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben währendher, aber ich weiß, dass sie garantiert nicht mit Jesu Eingreife gerechnet haben. Und jetzt kommen sie an das Grab und das Grab ist offen. Das ist das erste Wunder. Das Unmögliche ist passiert, wie auch immer. Aber es ist passiert. Und es zeigt mir, wieso ist das passiert. Bestimmt nicht, weil Jesus gebraucht hat, dass der Stein weg ist, dass er, nachdem er auferstanden ist, dann auch aus seinem Grab rauskommt. Das ist das geringste Problem. Das sehen wir auch bei den Geschichten vom Auferstandenen. Er geht durch geschlossene Türen, steht er plötzlich mitten unter den Jüngern. Also Jesus hat es nicht gebraucht, dass dieser Stein weggeschafft wird. Und es zeigt mir, dass er diese Sorge der Frau gekannt hat. Er hätte ihr auch das Grab geschlossen behalten lassen können und sich ihnen auch zeigen, vor dem Grab oder wie auch immer. Oder hätte es mit ihnen zusammen wegmachen können. Und es zeigt mir da, wo wir im Unglaube uns Sorgen machen und denken, wie wird das wohl sein und mit Jesus oder mit Gott nicht rechnet, dass Gott trotz dieses Unglaube sogar auch Wunder tut und uns hilft, weil er uns liebt. Das ist auch so eine Botschaft von Ostern. Aber eben auch diese Erfahrung von Sorge, wo die Frau hattet. Dann ist es eine Erfahrung von Enttäuschung letztlich. Sie blicket in das Grab und das Grab ist leer. Und da ist auch nicht der erste Gedanke, ja, jetzt ist er ja wirklich auferstanden und er hat das Wunder getan, er hat den Stein beseitigt. Nee, da lesen wir in anderen Evangelien, der erste Gedanke ist, wer hat denn uns denn jetzt gestohlen? Jetzt ist der Leichnam auch noch weg. Das ist eine Enttäuschung. Vielleicht ist es auch die Enttäuschung, hey, jetzt hat es Gott zugelassen, dass er ein geliebter Mensch, der liebste Mensch, den man je kennengelernt hat, der nur Gutes getan hat, der geheilt hat, der aus, wenn du Maria Magdalena nimmst, der Dämonen aus ihr austrieben hat, sie hat ein befreites Leben gehabt durch Jesus danach, dieser Mensch stirbt und Gott lässt es zu. Ist das ein Gott der Liebe, der seinen geliebten Sohn opfert, wenn er überhaupt Gottes Sohn war? Auch der Gedanke kann der Frau durchaus durch den Kopf geschossen sein in dem Moment. Das ist eine Erfahrung der Enttäuschung, dieses, er ist nicht da. Und diese Enttäuschung, bin ich mir sicher, erleben die Frau in dem Moment. Jetzt ist er auch noch weg, jetzt können wir nicht mal salben. Aber genau dieser Ort, und das ist die Osterbotschaft, es bleibt nicht bei diesem, er ist nicht da, auch nicht bei diesem, er ist nicht mehr da, sondern dieser Ort soll ein Ort sein der Veränderung und letztlich der Umkehr. Er ist nicht da, er ist auferweckt worden, sagt der Engel zu den Jüngern. Und darum geht und sagt es den anderen, dass er auferstanden ist. Geht nach Galiläa. Er schickt sie von diesem Grab weg hin zu den Jüngern. Und dort wird er ihnen begegnen, auf dem Weg zurück. Und es ist interessant, durch alle Evangelien gibt es unterschiedliche Geschichten, wie sich das konkret abgehandelt hat. Beim einen sind die Frauen eben vorm verschlossenen Grab und der Engel begegnet ihnen und das ist das jetzt wie bei Matthäus. Beim anderen, da geht Petrus zuerst rein, guckt ins Grab und Maria Magdalena bleibt draußen stehen. Das ist dann bei Johannes. Aber auch dort ist es so, dass sie dem Auferstandenen begegnet, indem sie sich von diesem Grab abwendet. Und dann sieht sie bei Johannes den Gärtner, wo sie denkt, das ist der Gärtner, weil er aber Jesus ist und erkennt ihn dann später im Lauf des Gespräches. Also dieses von dieser Erfahrung, von dieser Er-ist-nicht-da-Erfahrung umzukehren, scheint ein wichtiger Punkt zu sein, um Jesus dann auch als den Lebendiger zu erleben, der er auch in unserem Leben sein möchte. Und das ist eben kein Selbstläufer, wo man nicht sagen kann, ja, wenn ich jetzt nur glauben könnte und ich habe aber jetzt nur so viel Unglaube, sondern es ist letztlich eine schlichte Entscheidung, wo die Frauen auch an dem Punkt treffen müssen. Wenn wir aussehen, dieser Weg fort vom Grab ist nicht ein Weg von heiliger, geheiligter Frau, die sofort voller Glaube sind und wissen, ja, jetzt begegnen wir dem Auferstandenen. Sondern sie sind eigentlich noch die gleiche, aber haben eine Entscheidung getroffen, diesem Wort jetzt zu folgen und sich aufzumachen zu den Jüngern, zu ihren Geschwistern. Der Weg weg vom Grab, was ist das für ein Weg? Da wird auch unterschiedliche Emotionen werden da beschrieben. Von den Frauen, die sie da gehabt haben auf dem Weg. Bei Markus ist es, da fliehen sie vom Grab und zittern und sind bestürzt, wie auch immer die Bestürzung aussieht. Das ist der Weg der Umkehr für die Frauen dort. Dann bei Matthäus heißt es, sie haben große Furcht, aber auch große Freude. Interessant fand ich an dem Punkt auch Lukas-Evangelium, Lukas 24, 41, das geht es der Jünger dann später so, also in der Gruppe, wo Jesus ihnen erscheint, da heißt es, als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und er isst einen Fisch. Und das zeigt mir auch Emotionen, selbst so eine positive Emotion von Freude hat noch nichts mit Glaube zu tun. Glaube ist eben ein tiefes Vertrauen, dass Jesus wirklich für mich lebt, für dich lebt, dass Gott für uns lebt, Lebe für uns bereithält und auch eine Entscheidung und auch eben ja, ein tiefes Wissen eben, dass da was ist jenseits von der Erfahrungswelt, wie wir sie jetzt gerade haben. Freude kann ich mal erleben, auch bei einem spektakulären Wunder, das ist keine Frage. Und das haben die Frauen bestimmt auch in der Vergangenheit schon erlebt. Spätestens Maria Magdalena, wo sie das erlebt hat, wie da wirklich böse Geister aus ihr rausgekommen sind. Ich denke, da war tiefe Freude da. Aber das hält nicht. Sondern ich glaube, das, was hält, ist dann ein festes Vertrauen auch da, wo die Emotionen eben auch mal anders sind und nicht von Freude geprägt sind. Und das passiert. Sie gehen, egal wie die Emotionen jetzt aussehen, bestürzt, voller Furcht, mit Zittern, freudig. Sie gehen, aber sie gehen von diesem Grab weg. Und das ist der Unterschied. Die Auferstehung, und das sagt mir das auch, das kommt, die kommt und kam ohne mein Zutun, ohne mein persönliches Zutun, sowieso, da ich jetzt hier in Böblingen stehe und euch davon erzähle, genauso wie es aber auch ohne dein Zutun geschehen ist, vor 2000 Jahren schon, aber auch ohne das Zutun der Frau. Das war eine Entscheidung Gottes, der souverän getan hat. Und man sieht die ganze Geschichte, die Punkte, wo Gott eingreift und wo er ob er den Stein wegwälzt oder einen Engel schickt, das sind alles Punkte, wo der Himmel in Bewegung ist und nicht die Erde. Und ich glaube, das ist das Osterfest, das uns Gott bereitet und wo er uns auch heute bereitet, dass er den Himmel in Bewegung setzt, da, wo wir ihn suchen, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Und dann kommt es eben nicht darauf an, ob ich das im Moment glauben kann. Das hört man auch oft. Wenn ich das nur glauben könnte, dann hätte ich eine Beziehung zum Auferstandenen. Es ist umgekehrt. Er ist auferstanden, ob du das jetzt glauben kannst oder nicht glauben kannst, weil das ein Fakt ist. Aber ein Fakt, der sich unserer Erfahrungswelt entzieht, aber was Wirklichkeit ist und was erlebbar ist. Der Weg zum Auferstandenen ergibt sich der Frau zu erkennen auf dem Weg und nicht am Grab. Auch wenn man jetzt Johannes mal nimmt, wo es am Grab geschieht, ist es in der Abkehr von dem offenen Grab, von der Erfahrung, dass er nicht da ist. In Johannes 3, 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und das ist genau das, er lebt für uns. Das ewige Leben ist nicht was, wo wir irgendwann, wenn wir dann hier mal ohne Gott lang genug verbracht haben und vielleicht öfter in der Bibel gelesen haben, in Gemeinde gegangen sind und schön fromm waren, dann mal erleben später, sondern das ist das, was wir jetzt erleben dürfen in der Gemeinschaft mit Jesus, weil er da ist. Und er ist eben auch schon da, wo wir ihn noch nicht spüren und wo wir auch noch im Unglauben sind, so wie er bei den Frauen eben auch schon da war und eben auch schon für sie den Stein weggerollt habt, wo sie sich so viel Gedanken darüber gemacht haben. Das kann sein, du kennst Jesus noch gar nicht persönlich. Und dann ist es eben auch so, dass oft diese Entscheidung für ihn völlig unspektakulär ist. Das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Und ich kenne Zeugnisse und von Leuten, die dann wirklich Jesus spontan und plötzlich begegnet sind, bei denen sich wie super von der Auge gefallen ist nach dem Gebet, wo sie gesagt haben, Jesus, ich will, dass du in mein Leben kommst. Vergib mir, wo ich schuldig geworden bin, wo ich vielleicht auch in Unglauben bin. Ich will, dass du in mein Leben kommst. Und dieses einfache Gebet hat gereicht, dass sie ihn erlebt haben. Unmittelbar. Bei mir war es nicht so. Bei mir war das ein Prozess. Aber ich weiß, dass sich Jesus nicht lumpen lässt und dass er sich finden lässt. Und es ist besser, ihn ernsthaft zu suchen, wie irgendwie nur fromm irgendwas zu tun, wenn ich ihn noch nicht gefunden habe, sondern wirklich, wenn du ihn erleben willst, dann bleib da dran und du wirst ihn erleben, weil er sich dir zeigt, weil er der Himmel in Bewegung setzt dafür. Aber auch für uns, die wir jetzt vielleicht auch schon länger mit ihm unterwegs sind, die Entscheidung drauf haben, Erfahrungen mit ihm gemacht haben, kann es sein, dass Erfahrungen plötzlich kommen, die ähnlich wie bei den Frauen sind. Vielleicht jetzt auch gerade in der Krise, die plötzlich kommen, dass er sagt, wo ist er denn eigentlich? Dass Enttäuschung plötzlich eine Rolle spielt. Und auch da gilt es, glaube ich, nicht in diesem Enttäuschung zu bleiben und dem das letzte Wort zu geben, diese Gedanke, diese Sorge, diesem Unglaube, der da ist, sondern sich wirklich bewusst zu sagen, ich will, Jesus, dass du in mein Leben kommst. Und ich weiß, oder wenn ich es nicht weiß, dann will ich es wissen, lernen, wie auch immer, kann da ehrlich sein, dass du größer bist und dass du unseren Erfahrungshorizont und das, was mich im Moment umgibt, sprengst. Dass du aus was, wo total verfahren ist, was Gutes machen kannst. Ich will daran glauben und ich will dich wieder in den Fokus kriegen. Und nicht dieses Dunkle, das was bedrohlich ist, was Angst macht, was um mich herum überall dominiert. Das soll nicht das letzte Wort in meinem Leben haben, sondern du, der du auferstanden bist und der jetzt schon gesagt hat, diese Welt hat zwar ein Ende, aber meine Worte bleiben und ich bleibe. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Das ist gerade die Botschaft, jetzt in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben. In der Zeit, wo eben eine gewisse Leere vielleicht auch da ist, wo man Dinge nicht mehr so tun kann, wie man es davor getan hat, wo in Familie Druck herrscht, wo auch vielleicht auch manche fromme Gedankengebilde plötzlich zum Einsturz gebracht sind. Wo es vielleicht nicht mehr so normal wie sonst der Sonntagsbraten gibt um 12, weil die Gemeinde irgendwie schwierig ist mit Anmelde und Maske und alles, wo alles vielleicht nicht mehr so angenehm ist, wie es davor war. Und die Frage ist aber dann, ob das ein Grund ist, dass Gott nicht mehr da wäre. Ob das wirklich so ist oder ob das nicht auch eine Katastrophe ist, vielleicht nicht ganz vergleichbar wie das, was die Frauen erlebt haben mit dem Kreuz, unter Auferstehung, aber wo einfach mal alles eingerissen ist, was man davor mit Gott erlebt hat, aber dass vielleicht was völlig Neues draus wächst, was eben nicht nur auf äußere Frömmigkeit besteht, sondern aus einer Herzensbeziehung zu Jesus, der lebendig ist nach wie vor und der in dieser Zeit Liebe reingießt und als Liebe erfahrbar ist. Wir haben nur neulich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der gesagt hat, oh, die Kinder, die da kommen, oder denen tut die, ihm tun die Kinder so leid, dass die in so einer Welt quasi reingeboren sind. Und mir kam da echt der Gedanke, nee, das ist die Welt, in der Gott nach wie vor erlebbar und erfahrbar ist. Und zwar nicht aufgrund vom Umfeld, sondern aufgrund von seinem Geist und von einer echten Begegnung mit ihm. Es ist eine Welt, in der nach wie vor Gott seine Liebe in unser Herz ausgießt. Und das ist Glaube. Glaube beginnt dort, wo die Erfahrung eigentlich widerspricht. Und nicht dort, wo einem alles so gerade reinläuft. Ich würde gern noch mit euch beten und euch segne einfach. Und wenn du eben Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein, ihn wirklich als den Lebendigen kennenzulernen. Er ist nicht hier, das stimmt. In vielen Situationen erfahren wir das, aber er ist auferstanden. Und diese Situationen sprechen nicht von dem, wie Jesus wirklich ist. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, Herr. Dass du auferstanden bist, dass du für uns lebst, dass du ja mit deine Liebe in unsere Herzen reingehst, gerade in diese Zeit jetzt, Herr. Und ich danke dir auch, dass mir auch Unglaube und Sorge und Enttäuschung und all die menschliche, zutiefst menschliche Emotionen und Gedanken, Herr, dass du da nicht einfach drüber weggehst, sondern dass das ein Teil deiner Auferstehungsbotschaft sogar ist. Herr, weil du uns darin begegnen möchtest. Nicht ja, uns eine Umkehr gibst, eine Möglichkeit gibst, dich zu erleben, Jesus. Ich danke dir dafür und ich bete jetzt echt für jeden, der in irgendeiner Weise in so einem Loch hängt, Herr, ja, dass du dich ihm zeigst, ihm bewusst machst, auch was das konkret heißt, wirklich umzukehren, der Lebendige zu suchen, nicht bei der Tote, sondern dort, wo er zu finden ist, Herr. Und ich danke dir, dass du zu finden bist, aus jeder Situation heraus, egal wie schrecklich sie ist, Herr. Und dass die nicht das letzte Wort haben muss, diese Situation. Und dass die Situation eben nicht das beschreibt, wie du bist, sondern dass du das schon selber tust, Herr. Und ich bete jetzt echt um ein lebendiges Osterfest, Herr, wo du uns begegnest in deinem Geist, in deiner Liebe, Herr, dass du unsere ja, Innerstes öffnest für dich, Jesus. Segne du jetzt auch den zweiten Teil mit dem Lobpreis, Herr, dass auch da einfach wirklich Begegnung ist. Das ist auch ein Ausrichter auf dich und nicht auf das, was um uns herum ist. Füll du unsere Herzen, Herr. Amen.